In Christus, geliebte Geschwister und Freunde. Der weitaus größte Teil der paulinischen Briefe ist erfüllt von Gedanken über Gott den Vater, über Christus Jesus den Sohn und die herausgerufene Gemeinde. Dazwischen aber sind immer wieder einmal Zeugnisse ganz persönlicher Art aus dem Herzen des Apostels Paulus. Und eines davon wollen wir heute betrachten, wenn er in 2. Timotheus 1, Vers 12 sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Den zweiten Brief an Timotheus hat Gott uns als den letzten der paulinischen Briefe gegeben. Entsprechend dem offenbar nahe bevorstehenden Lebensende des Apostels ist er geprägt von einem Wesen der Vollendung. Kapitel 4, 7 und 8, den edlen Ringkampf habe ich gerungen, den Lauf habe ich vollendet, den Glauben habe ich bewahrt, hinfort ist mir der Siegeskranz der Gerechtigkeit aufbewahrt. Nachdem er in seinem ersten Brief an Timotheus 1,13 eine Art Gesamtübersicht über seinen Lebenslauf gegeben hat, von Damaskus an, der ich zuvor ein Lästerer, Verfolger und Frevler war, ganz in Übereinstimmung mit 1. Korinther 15, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht würdig bin, Apostel genannt zu werden, weil ich die herausgerufene Gemeinde verfolgt habe, bis hin zu seiner Erkenntnis, der Erkenntnis des Paulus am Ende seines Lebens, des unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen, weisen Gott zu seiner Ehre und Verherrlichung für die Äonen der Äonen. 1. Timotheus 1,17. Um ihn zu diesem abschließenden Zeugnis zu führen, hatte Gott den Apostel abgesondert und zu seinem Gesandten in der Kette gemacht. In solcher Einengung und Einsamkeit entstehen die Aussagen dieses zweiten Briefes. So kommt es auch zu dem Wort unseres heutigen Themas, ich weiß, wem ich geglaubt habe, Vers 12. An 16 anderen Stellen in seinen früheren Briefen finden wir den Ausdruck, wir wissen aber, Brüder, also in der Mehrzahl. Jedoch auf dieser letzten Wegstrecke konnte ihm wohl nicht jeder Gläubige folgen. Und so hebt sich auch für uns heute die Frage, wer denn mit Recht beanspruchen kann, ihm nachzusprechen. Auch ich weiß, wem ich geglaubt habe. Hier spricht Paulus also in der Einzahl, und er musste dies zu diesem Zeitpunkt. Er wusste, dass es nicht alle sind, die das Zeugnis in dem Sinn geben können, wie er es damals verstanden hat. Einem solchen Ausspruch muss das persönliche Erleben des Glaubens vorangegangen sein, welches man leider nicht bei allen Gläubigen in dieser Weise feststellen kann. Der Mensch ist von Natur aus vielfach geneigt, seine eigene Persönlichkeit zu betonen und herauszustellen. Da könnte man sich auch an der Betonung des Ich in der Aussage des Apostels stoßen. So beispielsweise auch in Römer 8, 28, ich bin überzeugt, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes, nachdem er vorher in der Wir-Form geschrieben hatte. Oder auch Philipper 3, 14, ich jage dem Ziele zu, nach dem Kampfpreis der Berufung, ob ich wohl ergreifen möchte, wozu ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Oder auch Kapitel 4, 13, alles vermag ich in dem, der mich mächtig macht. Und andere Stellen. Diese ganz persönlichen Ich-Zeugnisse bei Paulus müssen alle unter der Überschrift von Galater 2, Vers 20 verstanden werden. Zusammen mit Christus bin ich gekreuzigt. Ich lebe aber, doch nun nicht mehr ich, sondern in mir lebt Christus. Weil also sein Ich dem Fleisch nach mit Christus am Kreuz geblieben war, deshalb durfte er nun im Geist sein neues Ich bezeugen. Der Bruder Wilhelm Prollinghuyer hat das einmal so im Jahrgang 1972 im UR sehr schön formuliert, indem er sagt, die Rettung in Jesus Christus gegeben ist eine Befreiung aus der Knechtschaft des Fleisches und der Sünde und eine Wendung vom reinen ich-bezogenen Wesen zu einem Leben in Gott und für Gott. Wir durften dabei erkennen, dass unsere Persönlichkeit auf dem Pfad des Glaubens und in der Gemeinschaft mit dem Herrn nicht ausgelöscht wird, sondern nun erst die richtige Standortbestimmung erhält. An dem Leben des Apostels Paulus wird uns deutlich, dass wir mit unserer ganzen Persönlichkeit zu einer glaubensbewussten Haltung, zur vollen Aktivität gerufen sind, dort nicht mehr gespeist von einem fleischlich-seelischen Ich-Sein, sondern geprägt vom Geist Gottes. Ende des Zitats. Erlöst von der alten Betrachtungsweise des ich-betonten Menschen, führt er nun jeden Einzelnen von uns zu der Frage, ob wir auf unserem persönlichen Glaubensweg Christus erlebt haben als den, welchen uns die Schrift so vielseitig zeigt. Denn das Wörtchen wem deutet auf eine Person. Durch die Jahrhunderte hindurch strebte man und stritt man darüber, was ein Rechtgläubiger glauben soll. Es gibt kaum zwei Gläubige, die darin bis ins kleinste Detail völlig einig sind. Nach unserem heutigen Textwort ist es jedoch entscheidend zu wissen, wem man geglaubt hat. Paulus konnte von dieser Feststellung, ich weiß, wem ich geglaubt habe, auch erst am Ende seines Lebens diesen Ausspruch treffen, weil zu keinem anderen Zeitpunkt vorher sein Christusbild diesen inhaltsschweren Umfang hatte. Es ist wahrhaftig nicht gleichgültig, was wir glauben. Die Voraussetzung dabei ist aber zu wissen, wem wir glauben. Und dazu muss man diese Person, wie ich schon sagte, kennengelernt haben. In vielen religiösen Irrtümern dieser Welt und die Unzahl von ganz verschiedenen Konfessionen, Religionen, Kirchen, Freikirchen aller Richtungen bis hin zu den Naturreligionen der niedrigsten Stämme, die haben in ihrer Verschiedenheit als Ursache allesamt ein falsches Gottesbild und werden wohl auch einst erst durch das Erscheinen des göttlichen Originals abgetan werden. Selbst im Großteil der sogenannten Christenheit stellt man sich einen Gott vor, welcher sich nur für eine kleine Auswahl aus der Menschheit für zuständig hält, während die große Menge ihm als verloren gilt und durch eigene Schuld in die ewige Verdammnis geht, gepeinigt in Gericht und endloser Qual. Oder was für ein Gottesbild haben auch Leute, die glauben, man könne Heil und Rettung von Gott durch eigenes Verdienst erlangen. Was für einen Gott hat auch der Islam, der gebetet, alle Ungläubigen auszulöschen und den man Tag und Nacht fürchten muss. So könnte man nahezu endlos fortfahren und zeigen, dass jedes Gottesbild, welches nicht deutlich und solide in der Heiligen Schrift gegründet ist, verkehrt ist und zu gefährlicher Fehlhaltung führen muss. Für uns bleibt als festes Fundament immer, dass es keinen anderen Gott gibt als den einen. Denn wenn es zwar auch sogenannte Götter gibt, sei es im Himmel oder auf Erden, ebenso wie da viele Götter und viele Herren sind, so ist jedoch für uns nur einer Gott, der Vater, aus dem das All ist, und wir sind zu ihm hingewandt, und nur einer Herr Jesus Christus, durch den das All geworden ist. Bezeichnenderweise heißt es unmittelbar nach diesem Zeugnis, aber nicht allen ist diese Erkenntnis. 1. Korinther 8, 5-7. Nun ist bekanntlich die ganze Schrift voller Namen und Titel für Gott und seinen Sohn. Bei einem Versuch, dies einmal zusammenzustellen, kam ich in kürzester Zeit schon auf eine Auswahl von über 30, hatte damit noch längst nicht alle erfasst. Da ist beispielsweise der Schöpfer, der Erstgeborene, der Richter, die Tür, das Lamm, der Fels, der Messias, der König und viele andere mehr. Wenn nun der Apostel Paulus sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe, an welchen Namen mag er da wohl gedacht haben? War es der Heiland oder Retter, der uns schon als Kindern nahegebracht wurde? Oder der gute Hirte, als welchen sich Jesus selbst bei seinen vielen Ich Bin nannte und der heute noch in vielen christlichen Häusern bekannt und geschätzt wird? Alle haben einen tiefen und meist köstlichen Sinn. Aber längst nicht von allen erkannt und erlebt worden ist, was er wirklich bedeutet. Welcher Name hat das Leben des Apostels Paulus besonders bestimmt? Zur Beantwortung dieser Frage wollen wir uns wieder ganz auf die Schrift verlassen und dabei analog zum Lebenslauf des Apostels vorgehen. So finden wir dann, was sie bezeugt, gleich nach seiner geistlichen Geburtsstunde vor Damaskus, Apostelgeschichte 9, Vers 20. Einige Tage nur befand er sich bei den Jüngern von Damaskus, wo er sofort in den Synagogen von Jesus heroldete, dass dieser der Sohn Gottes ist. Der Sohn. Der erste, dem Paulus geglaubt hat, ist demnach der Sohn. Damit hat er in der Anfangszeit sicherlich nicht viel anderes verkündigt als die anderen 12. Mit der einen Ausnahme, dass die 12 ihn immer nur als Jesus, als den Sohn Davids verkündet haben, Apostelgeschichte 2, 29, und nie in der Apostelgeschichte als den Sohn Gottes. Der wesentliche Inhalt des Namens Sohn Gottes ist Paulus erst in der Folgezeit aufgeleuchtet, entsprechend der weiteren Unterweisung durch den Geist Gottes. Und er kannte sicherlich den Ausspruch Jesu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Auch für den Apostel war also vom Beginn seines Glaubenslebens an kein anderer Zugang zum Vater möglich als durch den Sohn, den er bisher verfolgt hatte. Erst später wuchs sein Verständnis für die göttliche Heilsordnung an, so wie Bruder Knoch sie einmal zusammengefasst hat mit Worten aus dem UR 1961, Christus für den Sünder, Gottes Sohn aber für die Feinde. Christus zur Gerechtigkeit, Gottes Sohn aber zur Versöhnung. Christi Blut zur Sicherheit, das Leben des Sohnes Gottes aber zur Liebe. Ende des Zitats. Die Schrift selbst bezeugt dies mit dem Wort aus Römer 5, Vers 10, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt wurden, wie viel mehr werden wir nun versöhnt in seinem Leben gerettet werden. Jesus selbst hatte ja in seiner irdischen Lebenszeit schon verkündet, wer mich schaut, der schaut den, der mich gesandt hat, Johannes 12, 45. Das erweitert der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn er in Kapitel 1, 3 sagt, der Sohn ist die Ausstrahlung seiner, also Gottes Herrlichkeit, und das Gepräge seines Wesens und trägt das All durch sein machtvolles Wort. Wenn Paulus nun in Damaskus als Inhalt seines Glaubensstandes den Sohn verkündet, dann war dies der, welcher uns in Liebe zum Vater zurückbringt. Und gerade diese Sohnesstellung hassten die Feinde. Er muss sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Johannes 19, Vers 7. Wenn nun Paulus diesen als den Sohn Gottes verkündigte, so trat er damit von Anfang an in die Leidens- und Todesgemeinschaft mit Christus ein, die ihm später das gleiche Urteil brachte. Wenn wir Apostelgeschichte 22 lesen, hinweg von der Erde mit einem solchen, denn zu leben gebührt ihm nicht. Dieser Zusammenhang zwischen Leiden und der innigen Lebensgemeinschaft mit dem Sohn wird Paulus von Anfang an klar gewesen sein. Denn ich denke mir, und es ist anzunehmen, dass ihm Gottes Zuspruch an den Ananias in Damaskus bekannt gewesen ist: Ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Apostelgeschichte 9, 16. Und Paulus durfte in dieser Schule des Leidens immer wieder den Weg des Sohnes erkennen, wie es auch Hebräer 2, 10 bis 11 ausdrückt. Denn es kam ihm zu, Elberfeld sagt, es geziemte ihm, um dessen Willen das ganze All ist und durch den das All ist, den, der viele Söhne zur Herrlichkeit führt, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Die Erkenntnis des von Gott dem Vater verfügten Zusammenhangs zwischen Leiden und Vollkommenheit bewirkte, dass Paulus seinen Blick im Glauben unerschütterlich auf den Sohn richtete. Und das blieb so bis zu seinem Ende im Gefängnis von Rom, wo er schreibt, und dies sein ausdrücklicher Wunsch ist, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Philippa 13. Und noch Vers 14. So jage ich dem Ziele zu, nach dem Kampfpreis der Berufung Gottes droben in Christus Jesus. Der Weg des Sohnes, auf den sein Glaube gerichtet war, sollte auch der Weg des Apostels sein. Gott selbst hatte ja diese gerade Ausrichtung des Glaubens in dem Apostel bewirkt, wenn wir Galater 1,16 lesen, indem es Gott wohl erschien, seinen Sohn in mir zu enthüllen. Diese Enthüllung in der Frühzeit seines Glaubenslebens hat unerschütterlich bis zum Lebensende des Apostels angehalten. In der Gesinnung dieses Sohnes Gottes wollte Paulus ein Nachfolger Christi sein, und wenn Jesus gesagt hatte, ich lebe um des Vaters willen, Johannes 6, 57, dann bezeugt nun der Apostel, ich lebe, aber doch nicht ich, sondern in mir lebt Christus. Zudem lesen wir in Hebräer 2, Vers 10, dass um des Sohnes willen das ganze All ist. So darf es wie bei Paulus auch tief in unserem Bewusstsein eingeprägt sein, dass wir um des Sohnes willen leben, Johannes 5, 23, damit sie alle den Sohn ehren. Der Sohn also bezeichnet den Anfang vom Glaubensleben des Apostels. Wenn wir nun weiter wissen wollen, auf wen der Glaube des Apostels gerichtet war, so soll uns auch hierzu allein die Schrift Antwort geben. Und wir lesen in 1. Korinther 2, Vers 2 sein eigenes Zeugnis. Denn ich hatte mich dafür entschieden, unter euch nichts außer Jesus Christus zu wissen und diesen als gekreuzigt. Das Zweite ist also der Gekreuzigte. Damit gibt Paulus uns die entscheidende Antwort als das Zentrum seines eigenen Glaubens und hoffentlich auch unseres Glaubens, weil damit auch das Zentrum des von ihm verkündigten Evangeliums gesagt ist. Sein Zeugnis, ich weiß, wem ich geglaubt habe, könnte uns vermuten lassen, dass er sich mit Blick auf den leidenden Gottessohn an das Bild des Lammes gehalten hätte, weil er Jude war. Aufgrund der 2000 Jahre alten Geschichte Israels, dem Gesetz und den Schriften, hätte es nahegelegen, dass Paulus das Bild des Lammes als seinen Glaubensinhalt betrachtet hätte. Ganz in Übereinstimmung mit diesem jüdischen Verständnis hatte der Apostel Johannes ja Jesus begrüßt mit dem Wort: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt auf sich nimmt. Johannes 1,29. Petrus sieht im Lamm die alle Äonen umfassende Wahrheit, wenn in 1. Petrus 1,19 spricht von dem kostbaren Blut Christi Jesu als eines makellosen und fleckenlosen Lammes, vorher erkannt, zwar vor dem Niederwurf der Welt, offenbart aber in der letzten Zeit um euretwillen. Wie erstaunlich ist es aber gerade angesichts dieser jüdischen Tradition, dass der Apostel Paulus in allen seinen Schriften das Lamm nicht ein einziges Mal erwähnt. Stattdessen verweist er immer wieder auf den Gekreuzigten. Der Unterschied zwischen beiden Begriffen wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass in Israel niemals ein Lamm verflucht wurde oder verachtet, bespien und am Ende elendiglich zu Tode gequält. Das Lamm deutet in Israel immer nur auf die Seite des Opfers. Niemals dagegen war es verbunden mit der Niedrigkeit und Schande des entehrenden Verbrechertodes eines Gekreuzigten in seiner Gottesferne unter dem Fluch. Mit dieser Seite des Todes Christi hat sich auch der messiasgläubige Teil Israels bis heute nicht abgefunden. Dieses Bild ist nach Galater 5, Vers 11 etwas Anstoßerregendes oder ein Ärgernis für jeden Juden. Und es ist daher folgerichtig, dass, abgesehen einmal von den Evangelien, alle Schreiber der Beschneidung ihren Briefen das Wort Kreuz, welches richtig übersetzt Pfahl heißen müsste, oder das Wort Kreuzigen nicht ein einziges Mal erwähnen. Ebenso wenig wie Paulus jemals vom Lamm spricht, erwähnen die aus der Beschneidung das Kreuz. Ein weiteres Zeugnis für die absolute Genauigkeit der Schrift. Diese Unterscheidung ist nicht ohne Bedeutung, sondern offenbart eine völlig andere Schau des Gekreuzigten, welche zunächst Paulus allein geoffenbart wurde. Unter dem großen Publikum von Römern, Juden, Schriftgelehrten, Jüngern, Familienangehörigen und Schaulustigen, welche der Kreuzigung selbst auf dem Hügel von Golgatha beiwohnte, gab es solche, von denen es heißt, und sie standen von ferne. Diese sahen und erlebten alle grausigen Einzelheiten, die sich anlässlich dieser schlimmsten, jemals von Menschen und Finsternismächten verübten Sünde ereigneten. Aber dabei sahen sie nicht, was sie eigentlich hätten sehen sollen, indem sie sich nicht willig mit hineinnehmen ließen in das göttliche Gericht über die eigene Sünde, indem sie ihren Anteil an diesem Geschehen erkannten. Soweit uns die Schrift berichtet, gab es in der ganzen großen Menge nur einen einzigen, der annähernd verstanden hatte, was hier vorging. Und dies war der eine der beiden Schächer oder Verbrecher, der mitgekreuzigt wurde und der seine Kreuzigung auch als gerecht akzeptierte, als er sprach: Wir zwar sind gerechterweise hier und erhalten, was unsere Taten verdienen, die wir verübt haben. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Lukas 23, 41. Wenn er auch unmöglich den ganzen Umfang des Handelns Gottes dort am Kreuz erkennen konnte, so sah der Schächer doch, dass hier ein Unschuldiger zur Sünde gemacht wurde und welchen Anteil er selbst daran hatte. Und hier erkennen wir deutlich, wodurch sich Paulus von dem Verständnis der Beschneidung unterschied, wenn er hierzu in 2. Korinther 5, 21 schrieb: Denn den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm würden. Dieser Glaube ging weit über das Bild hinaus, welches das Lamm darstellt. Als Mitgekreuzigte stehen wir nicht mehr von ferne und haben nur Teil am Ritus des Opfers, sondern wir werden mit hineingenommen in den Tod Christi als solche, die ihn verdienend und verdient haben als das Einzige, welches sie wirklich verdient haben. Dazu mit Überzeugung Ja zu sagen, wie Paulus, bedeutet in Wahrheit an den Gekreuzigten zu glauben. Allerdings kann ungekreuzigtes Fleisch nie Gemeinschaft mit Gottes Geist haben. Je gründlicher wir diese Wahrheit erfassen, desto mehr werden wir im Geist wachsen. Der Apostel hat später in Philippi unter Schluchzen solche Gläubige erlebt, welche sich zu dieser Einsicht nicht entschließen konnten. Philipper 3, 18, 19. Denn viele andere, die wandeln, ich sagte es euch schon oft von ihnen, und ich sage es nun unter Schluchzen, sind Feinde des Kreuzes Christi. Deshalb unterscheidet die Schrift auch an beiden Stellen, Philipper 3, Vers 18 und 1. Korinther 2, Vers 2, deutlich den Tod vom Tode am Kreuz, durch welchen dem Tode auch noch Schmach und Schande hinzugefügt werden. Ganz gemäß Galater 3, Vers 13, Christus hat uns aus dem Fluch des Gesetzes erkauft, weil er um unsertwillen zum Fluch wurde, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und er wurde zum Fluch. Das wussten vor allem die Juden und konnten es unmöglich für sich akzeptieren. Die Erkenntnis, dass mit dem Gekreuzigten die gesamte alte Menschheit ausnahmslos gerichtet und abgetan ist, und allein durch diesen schmachvollen Tod der Durchgang zum Leben in einer neuen Schöpfung geschieht, bildet im Evangelium des Paulus, welches er mehrmals mein Evangelium nennt, den Mittelpunkt. Denn damit wird in einer nun schränkenlosen Gnade das Heil Gottes auch für den letzten Sünder bezeigt, für welchen sich Paulus selbst hielt. 1. Timotheus 1,15. Als diese überwältigende Wahrheit dem Apostel aufging, traf er die grundlegende Entscheidung für seinen weiteren Weg. Mir aber möge nur das nicht geschehen, nämlich mich zu rühmen, außer im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wir verstehen nun besser, wenn Paulus schon bevor er nach Korinth kam, den festen Entschluss fasste, keinen anderen Christus zu verkündigen als nur den Gekreuzigten. Durch diesen kurzen Überblick, die Stationen des Glaubensweges unseres Apostels betreffend, erkennen wir, dass das von ihm verkündigte Evangelium nach den vorbereitenden Briefen der Anfangszeit später zu höheren und höchsten Wahrheiten der Vervollständigung göttlicher Gedanken führt. Ein letzter Lebensabschnitt wird uns in 2. Timotheus 4, 6 bis 8 gezeigt, wenn wir dort lesen, ich werde schon als Trankopfer ausgegossen und der Zeitpunkt meiner Auflösung steht bevor. Den edlen Ringkampf habe ich gerungen, den Lauf habe ich vollendet, den Glauben habe ich bewahrt. In diese Gefängniszeit, angesichts seines zu erwartenden Todes, fielen wohl die bedeutendsten Offenbarungen Gottes an ihn im Hinblick auf die Herrlichkeitsziele des gesamten Glaubens. göttlichen Heilsplanes. Von nun an bezeugt Paulus die Wege Gottes zur Vervollständigung, die uns in den Briefen an Epheser, Philippa und Kolosser gegeben sind. Hier erkennt er, wieso der, den er bisher als den Sohn Gottes und den Gekreuzigten bezeugen durfte, das waren die beiden Punkte, die wir schon besprochen haben, wieso der nun den Namen über alle Namen empfangen hat. Paulus konnte nun in einem noch viel höheren Sinn sagen, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und wenn er in Philipper 3,13 sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt, so ist dies keine Abwertung seiner Vergangenheit im Glauben. Vielmehr hat sein Glaube nun eine neue, noch höhere Richtung genommen. Der Name über jeden Namen. Auf dem Hintergrund seiner tiefsten Erniedrigung am Kreuz lässt Gott nun den Apostel schauen, wie dieser Leidensweg Jesu Christi ihn zur höchsten Erhöhung führt. Darum hat Gott ihn auch überaus erhöht und ihn mit dem Namen begnadet, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der überhimmlischen, der irdischen, der unterirdischen, und jede Zunge huldigend bekenne, Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das bestätigt auch der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn es Kapitel 1, Vers 9 heißt, deshalb salbt dich Gott, dein Gott, mit Öl der Wonne weit über deine Mitteilhaber. Und Paulus bestätigt in Epheser 1, 19 bis 21 ausdrücklich, dass auch diese Erkenntnis zu seinem Glaubensinhalt gehört, wenn er sagt, für uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Gewalt seiner Stärke, die er in Christus gewirkt hat, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten inmitten der Überhimmlischen setzte, hoch erhaben über jede Fürstlichkeit und Obrigkeit und Macht und Herrschaft und auch über jeden Namen. Rein äußerlich befand sich ja auch der Apostel Paulus in einem Stand tiefster Erniedrigung. Aber gerade in dieser Lage und nicht anders konnte der Herr ihm die bis dahin verborgenen Heilsgedanken Gottes offenbaren. Dazu gehörte das Epheser-Geheimnis, das Geheimnis des Evangeliums, das Geheimnis des Christus. Sie waren zwar früher schon angedeutet, aber nun in ihrem ganzen Umfang aufleuchtend. Gleich wie zu keinem anderen Zeitpunkt der Weltgeschichte die Herrlichkeit der Liebe Gottes deutlicher wurde, als an dem Schandpfahl von Golgatha, so durfte auch Paulus an dem äußersten Tiefpunkt seines irdischen Lebens die Offenbarung von Gottes Heilsweg für das ganze All aufleuchten sehen. Den er zuvor als den Sohn Gottes und den Gekreuzigten erkannt und bezeugt hatte, den sah er nun mit dem höchsten Namen über alle Namen gekrönt. Dieser ist es, von dem er in Epheser 1,23 schreibt, der das All in allem vervollständigt. Gleichsam triumphierend bezeugt er weiter in Epheser 3,8-9, mir, dem bei dem geringsten aller Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, den Nationen den unausspürbaren Reichtum des Christus als Evangelium zu verkündigen, und alle darüber zu erleuchten, was die Verwaltung des Geheimnisses betrifft, das von den Äonen an in Gott verborgen war. So wird es ihm und auch uns immer wichtiger zu erkennen, wem wir geglaubt haben. Und diese Glaubensfülle möchte nun unseren Wandel bestimmen. Und das erklärt auch Paulus stetigen Wunsch, dass auch die Gemeinde von solcher Erkenntnis erfüllt wird. Der Kolosserbrief sagt uns nachdrücklich und ausführlich, wie sehr unser Wandel abhängig ist von stets wachsender Erkenntnis. Weshalb Paulus auch in Kolosser 1, Vers 9 betet, und wir hören nicht auf, von dem Tag an, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und allem geistlichen Verständnis erfüllt werdet, um des Herrn würdig zu wandeln und ihm in jeder Weise zu gefallen. Vielfach meint man, Gott und seinen Sohn zu kennen, begnügt sich dabei mit Eindrücken aus der Vergangenheit. Man denkt aber nicht daran, dass diese Erkenntnis ein fortdauerndes geistliches Wachstum haben soll, wie es Kolosser 3, Vers 10 ausgedrückt wird, als solche, die in allem guten Werk Frucht bringen und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Wir haben ja heute Morgen schon etwas vom Wachstum gehört, der Karl uns gesagt, dass alles wachstümlich zugeht. Es sollte nicht bei einer einmaligen Erfahrung bleiben, sondern ein lebenslänglicher Wachstumsvorgang sein, der seinen Niederschlag im Wandel findet. Wir lesen in 1. Korinther 11, Vers 1, werdet meine Nachahmer, so wie auch ich Christi Vorbild folge. Das gilt für die gesamte Fülle der herausgerufenen Gemeinde. So wie wir in 1. Timotheus 1, 16 erfahren, wie das Vorbild des Paulus als Muster für alle ihm nachfolgenden Glieder gilt. Jedoch eben deshalb erlangte ich Erbarmen, auf dass Jesus Christus an mir als erstem sämtliche Geduld zur Schau stellte, denen als Muster, die künftig an ihn glauben, zu äonischem Leben. Der Glaube an sich ist niemals ein Produkt unserer eigenen frommen Bemühungen. Wir können auch nicht wählen, was wir gerne glauben möchten. Es handelt sich letztlich um den Glauben Jesu Christi und ist somit ein Geschenk Gottes, Epheser 2, 8, denn in der Gnade seid ihr Errettete. Aus Glauben. Und dies nicht aus euch, sondern Gottes Nahegabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Oder auch Philipper 1, 29. Denn in Gnaden ist es euch für Christus geschenkt, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wenn Paulus auch mit Überzeugung sagen konnte, ich weiß, wem ich geglaubt habe, so hatte er doch längst erkannt, dass dieser Glaube ein Geheimnis ist, den es gilt, in einem reinen Gewissen zu bewahren. 1. Timotheus 3, 9. Dieses Geheimnis des Glaubens besteht vor allem darin, dass seit der Kreuzigung Christi in der nunmehrigen Glaubenshaushaltung, in der wir leben, alles geistliche Leben nur noch durch den Glauben bewirkt wird und nicht mehr durch irgendwelche anderen Anstrengungen. Dieser Glaube bleibt auch ein Geheimnis, wenn wir fragen, wem Gott ihn schenkt und wem nicht. Petrus verleugnete den Herrn. Jedoch der Schächer am Kreuz glaubte. Nach welchem Schema sind wir auserwählt? Als Antwort lesen wir nur in Epheser 1, Vers 7, nach dem Reichtum seiner Gnade. Oder auch Kapitel 2, Vers 4, Gott aber, der so reich ist an Erbarmen um seiner vielen Liebe willen. Ganz gewiss ist der Glaubensinhalt bei Paulus nicht nur auf die Erkenntnis des Sohnes, des Gekreuzigten, sowie auch dessen, der den Namen über alle Namen hat, beschränkt geblieben. Zweifellos hat er Jesus Christus in allen seinen zahlreichen Ämtern und Eigenschaften erkennen dürfen. Um uns selbst aber vor die Frage zu stellen, welche Stelle Christus in unserem eigenen Glaubensleben einnimmt, haben wir aus dem Leben des Apostels Paulus heute nur die Bezeichnungen betrachtet, welche die Schrift uns ausdrücklich bezeugt. Um den Stand unserer persönlichen Glaubenshaltung deutlicher sichtbar zu machen, hat Jesus einmal in seiner Zeit auf Erden die entscheidende Prüfung empfohlen, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Lukas 12, 34. Wenn wir also wissen, wer das ist, dem wir geglaubt haben, so wird dies auch unser Leben prägen. so wie das Leben unseres Apostels voll und ganz seinem Glaubensinhalt entsprach. Das Wort aus diesem letzten Brief an Timotheus ist auch an uns gerichtet. Du aber bist meiner Lehre vollends gefolgt, auch meinem Beweggrund, Vorsatz und Glauben. Amen.